Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, herzlich willkommen zur offenen Lesebühne vom BVJA. Wer lesen möchte, der möge kurz zu mir kommen und diesen kleinen Zettel ausfüllen, damit ich auch weiß, wen ich ankündigen muss, weil mit Namen geht's alles viel einfacher und es sollen sich die Zuhörer ja dann auch den Namen merken. Also, wer lesen möchte, der möge bitte zu mir kommen, den ausfüllen und dann fangen wir in 2-3 Minuten an. Lesezeit sind 10 Minuten. Und ich werde mir noch ein Zeichen ausdenken und nach 10 Minuten fällt dann aber endgültig richtig der Hammer. Das heißt, mitten im Satz ist dann Schluss. Kann spannend werden, mal gucken, wie es klappt. Also, ich verteile jetzt erstmal die Zettel. Wer lesen möchte, Hand hoch, dann komme ich mit dem Zettel vorbei.
Gelesen werden darf natürlich nur, was man selber geschrieben hat, ist ganz klar. Ob veröffentlicht oder nicht, spielt nicht so eine große Rolle. Wenn es veröffentlicht ist, allerdings dann nur im Bereich Self-Publishing und im seriösen Verlag.
Setz dich. Jetzt noch ein bisschen zu. 4, 5, 6, ja. Mit 10 Minuten, da sind wir mit der Stunde schon bei, es kommt noch jemand zwischendurch, alles gut.
10 Minuten sind das nicht. Ich dachte, man kann nur 8 Minuten, aber kürzer macht nichts.
Also wer die 10 Minuten nicht voll bekommt, der darf natürlich auch nach 9,5 schon aufhören. Da bin ich nicht so. Und wer nur auf 7 kommt, ist auch herzlich willkommen. Das ist überhaupt kein Problem. Und ich hoffe, wir werden heute hier ein bisschen schöne, kräftige Worte hören. So, noch jemand, der lesen möchte? Oder sind alle jetzt nur noch zum Zuhören da? Es gibt noch freie Plätze, Sie dürfen sich setzen. Das Handzeichen war das Lesen oder das Setzen? Lesen. Ich komme darüber. Und ein Trost für alle, die lesen. Wir haben hier vorne ein Mikro, das heißt, wir kommen über die Sprechchöre rüber. Wir können da auch gerne mitsingen. So. Wenn sich irgendjemand während der Lesung plötzlich noch berufen fühlt, eigene Texte zu lesen, weil er feststellt, ist alles nicht so schlimm. Ich habe noch Zettel und ich schiebe auch immer noch gern jemanden dazwischen. So, habe ich alle Zettel zurück oder ist noch irgendjemand am Schreiben? Es wurde was ausgeteilt, ja. So, wir fangen einfach mal nach dem Zufallsprinzip ein. Ich greife hier einfach rein, ich weiß nicht, was ich erwische. Als erstes liest Juliane Jakobsen aus Ludwigsfelde. Und sie liest, Nele gibt nicht auf. Da sind wir jetzt ganz gespannt. Der Tisch wartet. Viel Spaß der Lesenden und viel Spaß beim Zuhören. Und wie gesagt, nach 10 Minuten, ich gucke mal auf die Uhr, 14.09 Uhr, viel Spaß. Danke. Hi. Ja, doch, kriegen wir das Mikro noch? Alles gut.
1, 2, 1, 2. Ah, jetzt. Sehr schön. Ja, wie gesagt, mein Name ist Juliane Jakobsen und ich lese aus meinem Kinderbuch Nele gibt nicht auf für Mädchen von 10 bis 12. Das wird im Sommer erscheinen. Insofern habe ich hier nur Zettel bisher. Und ich lese Kapitel 17, ein Ende mit Apfelbaum. Ach ja, Vorwarnung, es ist ein Pferdebuch. Ja, was? Näher ran. Das koppelt zurück hier. Jetzt nimm wenigstens die Nase runter. Nele versuchte, ihre Stimme so entschlossen klingen zu lassen, wie sie es bei Cordula gehört hatte. Heute sollte sie Keks das erste Mal alleine satteln und auftrensen, während Cordula sich um eins der anderen Ponys kümmerte. Doch Keks streckte den Kopf noch ein bisschen höher, sodass Nele selbst auf Zehenspitzen mit dem Zaumzeug nicht herankommen konnte. Sie drehte einen leeren Wassereimer um und stellte sich darauf. Jetzt müsste es doch klappen. Aber Keks drehte sich gerade so weit weg, dass er knapp außerhalb ihrer Reichweite blieb. Entmutigt sackte Nele in sich zusammen. Cordula, der Keks macht nicht mit. Kannst du mir helfen?
Ja.
Ach was, das schaffst du. Zeig ihm nur deutlich, was du von ihm willst. Nele seufzte. Die hatte gut reden. Sie brauchte nur mit dem Zaumzeug zu wedeln, dann zog Keks es sich praktisch von alleine über. Aber bei ihr? Das Pony hatte den Kopf in der Zwischenzeit wieder nach unten gebeugt und untersuchte den Boden auf eventuelle Futterrückstände. Auch nicht besser. Nele griff in seine Mähne und zog vorsichtig daran. Keks zuckte nur mit dem Fell und schnoberte weiter auf dem Boden herum. Endlich gelang es ihr, seinen Kopf hochzuziehen. Mit einem Arm hielt sie nun das Pony fest, das sich wand und drehte, und mit dem anderen Arm versuchte sie, ihm irgendwie das Gebiss zwischen die Zähne zu schieben. Hochrot und mit schmerzenden Armen konnte Nele schließlich das fertig gezäumte und gesattelte Pony losbinden. Cordula strahlte sie an. »Na siehste, war doch gar nicht so schwer.« Sie klopfte Nele aufmunternd auf die Schulter und überprüfte dann den Sitz des Sattels. An der Longe benahm sich Keks heute wie ein Engel. Brav trabte er voran, sodass Nele wirklich an ihrem Sitz arbeiten konnte. Sie achtete konzentriert auf Cordulas Anweisungen. »Lass die Schenkel dran und schön mitgehen. Auf, ab, immer im Rhythmus bleiben. Das sieht doch schon richtig gut aus.« Cordula schien zufrieden und Nele entspannte sich allmählich. Ein braver Keks war wirklich die wahre Freude. Nach all den Wochen Reitunterricht fühlte Nele sich mittlerweile richtig erfahren. »Dann probieren wir es jetzt mal mit ein paar Runden ohne Longe«, sagte Cordula wenig später, ließ Keks stoppen und klinkte den Karabiner aus dem Gebiss. Sofort verkrampften sich Neles Schultern wieder, aber Cordula ließ ihr keine Zeit. »Auf geht's!« Mit einem leichten Klaps auf Keks wohlgerundetes Hinterteil schickte sie die beiden in die Spur. Das Pony zockelte im Schneckentempo los. Nele wischte sich die Hände schnell noch nacheinander an der Hose ab und griff die Zügel fester. Unwillig schlug Keks den Kopf hin und her. »Lass dir nicht die Zügel aus der Hand ziehen!« »Ja, gut so. Und jetzt schön tief in den Sattel setzen und treiben.« »Treiben!« »Und Hände runter!« Nele lief der Schweiß den Rücken herunter. Ihre Beine brannten, so sehr spannte sie die Unterschenkel an und drückte die Hacken nach unten. Aber Keks bewegte sich kein bisschen schneller. Gemütlich zockelte er um den Platz und begann sogar nach Grashalmen am Weg zu schnappen. »Lauf mal lieber, du oller Vielfraß!« presste Nele zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor und zog an den Zügeln, um seinen Kopf wieder nach oben zu holen. Doch das Pony machte einfach den Kopf schwer, legte ihn förmlich auf das Gebiss und dachte nicht im Traum daran zu kooperieren. Cordula rief ihr Anweisungen zu, aber Nele war so sehr auf Keks konzentriert, dass sie nicht richtig zuhörte. Sie warf dem älteren Mädchen nur zwischendurch immer wieder hilflose Blicke zu. Schließlich kam Cordula zu Keks und ihr herüber und tippte das faule Pony mit der Gerte an. Das allerdings hätte sie besser nicht gemacht. Mit einem Ruck riss Keks den Kopf hoch und zog Nele die Zügel aus der Hand. Er buckelte und trabte los. Dummerweise direkt auf den Apfelbaum zu, der am hinteren Rand des Platzes stand. Hektisch fasste Nele die Zügel nach. »Bleib stehen, Keks! Brrrt!« Das Pony beschleunigte. »Zieh ihn rum!« Cordula rannte hinterher, konnte Keks aber nicht einholen. »Das versuche ich ja«, schnaufte Nele und versuchte, Keks zur Seite zu lenken. »Nicht in den Baum, spinnst du?« Aber das Pony lief unbeirrt weiter. Nele sah die Zweige auf sich zurasen, genau in Gesichtshöhe. »Runter mit dir«, rief Cordula, und geistesgegenwärtig rutschte Nele seitlich vom Pferd. Gerade als der erste dicke Ast direkt vor ihr auftauchte. Sie stolperte, Keks fest am Zügel haltend, noch ein paar Schritte hinter ihm her. Kaum spürte das Pony, dass die Last von seinem Rücken verschwunden war, hielt es von selber an und stand unter dem Apfelbaum, als wenn es kein Wässerchen trüben konnte. Inzwischen hatte Cordula sie eingeholt und ließ eine Schimpftirade auf Keks herabprasseln. Den schien das allerdings nicht zu kümmern. Nur seine Ohren gingen vor und zurück. »Versuch es am besten gleich noch einmal. Er darf nicht merken, dass er damit durchkommt«, empfahl Cordula. Aber Nele schüttelte den Kopf. Sie hatte die Augen weit aufgerissen und starrte Cordula entsetzt an. »Nee, das mache ich nicht noch mal durch heute. Bitte, bitte nimm ihn wieder an die Longe.« Als Cordula zu einer Antwort ansetzte, sah Nele sie so flehentlich an, dass die Ältere schließlich nickte. »Na gut, aber du machst es dir damit nicht leichter. Wir wissen jetzt, worauf wir achten müssen und könnten ihm weniger Spielraum lassen. Du schaffst das bestimmt.« Nele senkte den Kopf. Es war ja schön, dass Cordula ihr so viel zutraute. Doch Nele wusste es besser. Ein zweiter Versuch würde in einem erneuten Desaster enden. Und dann würde sie vielleicht nie wieder herkommen können. Nein, nein, sie brauchte noch mehr Zeit, um sich darauf vorzubereiten. Vielleicht nächste Woche, aber jetzt packe ich das noch nicht, bitte. Mit einem tiefen Aufseufzen nahm Cordula Keks wieder an die Longe und Nele stieg auf. Ein paar Runden im Schritt, ein paar im Trab, Keks ging wie eine Eins. Aber als Cordula ihn zum Trockenreiten am Ende der Stunde von der Longe abmachte, stieg Nele sofort ab und führte ihn zum Abkühlen herum. »Nächste Woche?«, fragte Cordula. Und Nele nickte. »Nächste Woche würde sie sicher viel mutiger sein als heute«, dachte Nele. Da wusste sie allerdings noch nicht, was sich bereits am nächsten Tag über ihrem Kopf entladen würde. Vielen Dank.
Dankeschön. Du hättest noch 2 Minuten gehabt, aber das Kapitel ist zu Ende. Es kann passieren, dass das Kapitel schon nach 8 Minuten zu Ende ist. Dann stoppen wir die Uhr und ich lang mal in den großen Zettel und gucke, was als nächstes bei rauskommt. Gibt es noch jemand, der auch lesen möchte? Anmeldung bei mir. Die nächste auf dem Zettel ist Irmgard Rosina Bauer. Sie kommt aus München und liest aus dem Buch »Das Leben könnte so schwer sein«. Ich hoffe, es kann manchmal auch leicht sein. Allen vielen Spaß bei Irmgard Rosina Bauer. Die Zeit läuft gleich.
Ich habe keine Uhr.
Die Uhr habe ich.
Ich habe keine Uhr. Das heißt,
nach neun Minuten.
Gut, okay.
Ich sag Bescheid.
Super, danke schön. Hallo, herzlich willkommen. Ich habe im Dezember mein Buch rausgebracht, mein erstes im Self-Publishing, im Tradition Verlag und lese daraus so richtig aus der Mitte heraus eine Geschichte, was lange währt, heißt sie. Das ist in Briefform geschrieben. In dem Buch geht es um eine Frau reiferen Alters, die so ihre Lebensgeschichte in lauter kleineren Kurzgeschichten beschreibt. Und auch das ist eine relativ kurze Geschichte. Also, es geht los. Liebe Froni, da bin ich wieder. Mit der versprochenen Fortsetzung aus meinem letzten Brief. Da hatte ich dir bereits viel erzählt, wie es mir nach meiner Scheidung von Gerhard ergangen war. Die war kein Honiglecken und die Zeit danach auch nicht. Einige Fehlversuche in puncto neuer Mann waren dabei. Fast 15 Jahre sind darüber vergangen. Wie mag es dir, liebe Froni, inzwischen gehen? Lebst du nach deiner Scheidung immer noch so zurückgezogen? Ich habe für mich damals den Weg einer Psychoanalyse gewählt. Die Entscheidung war nicht einfach für mich. Im Grunde entschloss sich auch nicht ich, sondern meine schlimme psychische Verfassung dafür. Ich war völlig kraftlos geworden, hatte keine Aussicht auf Besserung in meinem Lebensablauf, hatte kein Ziel vor Augen. Ich konnte einfach nicht mehr, war ausgebrannt. Ohne meine Kinder, ich fürchte, ich hätte mich aufgegeben. Und ohne die Therapie wäre ich in der zaghaften Haltung verharrt. Besser ein bekanntes Unglück als ein unbekanntes Glück. Erst in vielen Gesprächen und durch das Ausprobieren neuer Verhaltensweisen konnten sich verhärtete Strukturen, die mir schadeten, lösen. Sehr häufig musste ich mir aber auch ein weiteres Sprichwort einreden. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Doch oftmals schmerzte mich das und ich wunderte mich sehr darüber, wie mir die alte Normalität mit all ihrer Routine fehlte. Wie bei Mose und den Israeliten sehnte ich mich zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens. Kennst du dieses Bild noch aus dem Religionsunterricht? 20 Jahre eingespielte Gewohnheiten. Du weißt ja, ich hatte erstmal keinerlei Struktur in meinem neuen Leben. Es war kaum auszuhalten. Die Entwicklung verlief dann so. Nachdem sich Arnold und ich über eine Single-Seite im Internet kontaktiert hatten, entpuppte er sich für mich als der ideale Brieffreund. Wie wunderbar unverbindlich konnten wir per E-Mail offen ansprechen, was uns bewegte, über unser Leben sinnieren, sehr persönlich. So konnte ich sogar mit jemandem ausführlich über mein Verständnis von Ehe reflektieren. Er hatte doch dieselben Fragen wie ich und suchte ebenfalls die Antworten dafür. Wenn mir dann aber unsere Offenheit zu nahe kam, war ich froh, einen Mann angeschrieben zu haben, dessen Postleitzahl mit 2 begann. Weit, weit weg von mir mit der 8. Nur keine Nähe. Da brauchte man höchstens mal zu telefonieren, wenn man nachfragen wollte, wie was in der Mail gemeint war. Arnold ging es anscheinend auch so. Genauso wie ich es mir vorstellte, agierte er. Er drängte mich niemals. Er pochte nicht auf ein Kennenlernen, nicht auf mehr E-Mails, auf mehr Telefonieren, auf nichts. So ging es ein halbes Jahr lang. Er konnte warten, bis ich eine Einladung aussprach. Besuch mich doch mal. Ich gebe am 12. Juli ein lockeres Gartenfest für Freunde und deren Freunde. Dies schrieb ich ihm, wohl wissend, dass Oldenburg zu weit war, um die Strecke mal eben für ein Gartenfest am Wochenende auf sich zu nehmen. Aber ein wenig mit dem Gedanken spielen. Dieses Fest, so dachte ich mir, wäre im Prinzip eine gute Gelegenheit, sich in ungezwungenem Rahmen zu begutachten und ab da wieder weiter zu E-Mailen, genauso wie bisher. Ja, du kombinierst richtig, Froni. Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. In meiner Mail hatte ich diese Gedanken natürlich nicht formuliert. Und Arnold sprang auch gar nicht auf meine Tarnung lockeres Gartenfest an, sondern hörte nur Einladung heraus. Er rief mich an. Da er eine wichtige Arbeit zu Ende bringen müsse, könne er am 12. Juli nicht kommen. Doch ginge es bei ihm am darauf folgenden Wochenende. Jetzt wurde mir heiß. Wie kam ich aus dieser Masche wieder raus? Sein Vorschlag entsprach so gar nicht dem, was ich beabsichtigt hatte. Nein, ich wollte es nicht schwierig. So ein persönliches Treffen für ein ganzes Wochenende, ohne den Schutz der anderen Gäste. Außerdem, wenn er kam, von so weit her. Ob das nicht schon wieder Verpflichtung? Puh, höflich sein, Essen anbieten, ihn versorgen. Der Gast ist König und all das. Bevor ich zu Ende denken konnte, fuhr er fort. Ob er denn auch seine 3 Töchter mitbringen dürfe? Sie müssten dann nur auch irgendwo übernachten. Sie alle 4, weil ja der Weg nach Hause so weit war. Das fragte er in einem so hilflosen Tonfall, dass ich in ebenso hilfloses Lachen ausbrach. Ja, er habe mit ihnen an dem Wochenende schon seit langem einen Besuch bei seinen Eltern in Mannheim geplant und sich bis Dienstag freigenommen, verteidigte er sich. In Niedersachsen seien schon Ferien und Mannheim sei schon der halbe Weg bis zu mir in den Süden. Nein, nein, schrie es in mir. Locker wollte ich. Gartenfest, ja, aber nicht. Puh, Horror, Panik. Aber er klang so nett. Konnte ich wirklich absagen? Das widersprach ja unserer Familientradition. Wir hatten doch ein offenes Haus. Wenn ich zusagte, wie viel Verantwortung ging ich denn da ein? Blieb es bei unverbindlicher Besuch, wo ich auch hätte sagen können, ich halte das nicht ein ganzes Wochenende mit dir aus? Oder musste ich aushalten, wegen der Kinder, die man nicht vor den Kopf stoßen will? War mir das nicht zu viel? Doch, das war mir zu viel. Um all die möglichen Antworten in meinem Kopf zu sortieren, hätte ich jetzt wenigstens 10 Sekunden Gedankenpause aushalten müssen. Doch schon hörte ich mich sagen, ja, selbstverständlich könnt ihr kommen. Liebe Froni, du kennst dieses schöne alte Zauberhäuschen nicht, in dem ich mit meinen Kindern inzwischen in Straßlach wohnte. Du warst kurz vor mir von Ismaning weggezogen. Im Haus hatten wir nicht besonders viel Platz für Besuch, aber es war umgeben von einem wunderbaren, großen, wilden Garten mit hohen Apfel-, Birnen- und Zwetschgenbäumen, zwei schnuckeligen Schuppen, einem alten Gerätehaus mit verborgenen Ecken und Winkeln. Meine Kinder und ich liebten es über alles. Ich lud Arnold also ein Zelt mitzubringen und es bei uns im Garten aufzuschlagen. Ihre ganzen anderen Utensilien würden wir dann schon unterbringen. Du kannst gerne zusätzlich unser großes Familienzelt haben, dann habt ihr mehr Platz, schlug ich ihm vor. Wieder meine Rechnung. Falls er fürchterlich ist, habe ich ihn wenigstens nicht im Haus. Zum Aufbauen und Vorbereiten allerdings hatte ich keine Lust. Um das auch ganz klar zu machen, sagte ich noch, du baust es halt selber auf. Das hatte ich nämlich inzwischen gelernt. Übernimm keine Aufgaben mehr, die dir keinen Spaß machen, nur weil es vielleicht und möglicherweise erwartet werden könnte. Und schon wieder erhielt ich Bestätigung für meine neue Linie. Ich hätte mich beim Zeltaufbauen gequält, geopfert. Er dagegen sagte ganz einfach, das macht mir riesig Spaß. Traumhaftes Sommerwetter unterstützte uns und ließ... Aha. Okay, eine Minute noch. Kriege ich nicht ganz zu Ende, aber macht nichts. Man kann das Buch ja dann kaufen. Traumhaftes Sommerwetter unterstützte uns und ließ unser Treffen ziemlich einfach werden. Dazu half auch, dass seine drei jugendlichen Mädchen in ihren Altersstufen jeweils eine ungefähre Entsprechung fanden im Alter meiner Kids. Und Dominik, mein Großer, hatte ja schon einen Studienplatz in Würzburg angenommen und war nicht da. Unsere Sprösslinge verzogen sich ziemlich schnell gemeinsam auf die Zimmer, so dass Arnold und ich eine gute Zeit allein smalltalken konnten und uns dabei gegenseitig beäugen. Ja, an dieser Stelle höre ich jetzt auf. Genau, nochmal, es geht um das Buch »Das Leben könnte nicht schwer sein«. Ich habe es Roman genannt, in 13,5 kurzen Geschichten und Episoden. Autorin Irmgard Rosina Bauer. Das war ich. Vielen Dank.
Dankeschön. Der nächste Zettel, der mir in die Hand gefallen ist, ist Nicole Böhm. Sie kommt aus Speyer und liest die Chroniken der Seelenwächter. Wahrscheinlich nicht komplett, weil ich schätze, das würde den Rahmen sprengen. Aber immerhin so viel, dass alle hinterher ganz neugierig sind, wie es weitergeht. Und dann vielleicht doch noch das eine oder andere Exemplar mit nach Hause tragen. Also viel Spaß.
Danke.
Mit Nicole Böhm.
Dankeschön. So, ich werfe euch jetzt auch einfach mal ins kalte Wasser. Vorab, das ist eine Urban Fantasy Geschichte. Es wird gleich etwas rund gehen, also schnallt euch an. Ich brauche auch keine 10 Minuten. Ich rannte durch den Park. Der Kies knirschte unter meinen Stiefeln, das Adrenalin peitschte in meinen Adern und schwemmte meine Hemmschwelle davon. Mein Blut war in Aufruhr, wie die See bei einem Orkan. Ich atmete ein, schwelgte in Euphorie, Vorfreude der Gewissheit, dass mir nichts und niemand entkommen konnte. Der Jäger kontrollierte mich längst und stärkte meine Sinne. Ich hörte die Käfer im Gras kriechen, roch den süßlich-herben Duft der Akazienbäume, spürte das Prickeln des Morgens auf meiner Haut. Es gab mir mit jedem Atemzug, mit jedem Herzschlag neue Kraft. Für die Zeit der Jagd fühlte ich mich lebendig, frei, als wäre es genau das, wofür ich erschaffen wurde. Eine Duftnote streifte mich wie die Berührung einer Frau in einer Bar, scheu, aber mit der festen Absicht, mich in ihr Territorium zu locken. Ich stoppte, blickte zur Eiche, die einsam auf einer Wiese thronte. Oh, bitte, sie hatte sich nicht ernsthaft hinter diesem Baum versteckt. Ich hasse dumme Beute. Das war wie Sex ohne Höhepunkt, absolute Zeitverschwendung. Ich bog vom Weg ab und schlich über die Wiese, die nach Morgentau duftete. Die Beleuchtung reichte dir nicht aus, um diesen Teil aufzuhellen, was nichts machte, denn selbst im Halbdunkel erkannte ich noch die Adern der Blätter an den Bäumen, die Ameisen, die durchs Gras wuselten oder die Läuse in den Büchen. Der Geruch meiner Beute wurde intensiver, je näher ich der Eiche kam. Sie saß tatsächlich dahinter und glaubte, sich verstecken zu können. Unfassbar. Ich legte eine Hand auf den Baumstamm, ließ meine Fingerspitzen über das Holz gleiten. Vor meinem geistigen Auge sah ich die Pärchen, die unter seinen Ästen Schatten gesucht hatten. Studenten, die schwatzten, lernten, plauderten, stritten. Und schließlich sah ich meine Beute, die hinter der Eiche kauerte und mich anstarrte. Sie schnaufte schwer. Einige blonde Strähnen hatten sich aus ihrem Zopf gelöst und klebten feucht in ihrem Gesicht. Ich hatte sie in der letzten Stunde vom Restaurant einmal quer durch den Park und bis an ihre Grenzen getrieben. Ihre Haut schimmerte blass im kargen Mondlicht. Ich schätzte, sie war um die 20. Sie trug Sportkleidung, als käme sie gerade vom Joggen. Nette Tarnung, doch die würde ihr nichts nutzen. Sie krallte die Nägel in die Rinde und erkannte, was für ein schlechtes Versteck sie sich gesucht hatte. Sie würde keine Gelegenheit haben, aus ihren Fehlern zu lernen.
Was willst du von mir? Ihre Stimme klang sanft, weinerlich, die letzten Versuche, mich weich zu klopfen. Sie kramte hektisch in ihren Taschen, zog ein paar Scheine hervor. Hier, nimm, das ist alles, was ich bei mir habe. Warte, den kannst du auch haben. Sie riss einen Ring vom Finger und warf ihn mir ebenfalls vor die Füße, während sie langsam von mir zurückwich, erbärmlich, wie sie um ihr Leben feilschte. Ich ging langsam auf sie zu. Sämtliche Farbe wich aus ihrem Gesicht, als sie merkte, dass ich nicht auf ihr Geheule einging. Sie musterte mich. Ihr Blick blieb in meinem Schritthaften. Jetzt machte sie sich wirklich lächerlich. Ich hatte mich noch nie einer Frau aufgedrängt und gewiss nicht vor, heute damit anzufangen. Sie drehte um, wollte abhauen, aber ich war schneller, packte ihren Pferdeschwanz und zerrte sie mit einem kräftigen Ruck von den Füßen. Sie schrie auf, knallte mit dem Rücken auf die Wiese und hustete sich die Lunge aus dem Leib. Was für eine Theatralik! Breitbeinig stellte ich mich über sie und ließ mich gemächlich auf ihr nieder. Sie wimmerte. Wirklich schade, dass ich nichts für Dramen übrig hatte.
Du könntest deinen Spaß mit mir haben und mich gehen lassen. Ich schreie auch nicht, versprochen.
Ich schluckte den Zorn hinunter und klemmte ihre Hände mit dem Knien fest. Wenn sie noch einmal mit diesem Thema anfing, würde ich ihr die Zunge herausschneiden.
Ich beugte mich nach vorne, berührte mit der Nasenspitze fast ihre Haut. Jetzt roch sie nach Angst und Schweiß.
Gut so.
Ich strich mit dem Zeigefinger über ihre Wange. Es kribbelte auf meiner Haut, als mich ihre Emotionen trafen. Eine Träne kullerte ihre Wange hinab. Ich strich sie mit dem Daumen weg, suchte in den Abgründen meiner Seele nach etwas wie Mitleid für sie. Ich fand es nicht.
Wie heißt du?
Joanne. Ein guter Name. Weißt du auch, was er bedeutet, Joanne? Sie schüttelte den Kopf. Ich beugte mich nach vorne, strich mit meinen Lippen über ihr Ohr und flüsterte.
Es bedeutet, dass Gott dir gnädig ist. Ziemlich paradox, findest du nicht?
Sie atmete hektischer. Ihr Brustkorb drückte gegen meine Beine.
Lass mich bitte gehen, ich hab dir doch nichts getan.
Mir nicht? Das stimmte. Ich griff in meinen Stiefel und zog den Dolch aus seiner Halterung. Sie versuchte, sich zu befreien, wand sich, schrie, ich verpasste ihr eine Ohrfeige. Der kurze Adrenalinkick, den ich dadurch bekam, war berauschend. Es war so überaus befriedigend, anderen Leid zuzufügen und so überaus verboten.
Bitte nicht.
Ihre Stimme brach in ein gequältes Flüstern. Ich strich ihr mit der Klinge über die Wange bis hinunter zu ihrer Kehle. Der Puls jagte unter ihrer Haut. Ich hörte jeden einzelnen Herzschlag.
Pafu, pafu, pafu.
Ein Zeichen für das Leben in ihr, obwohl es widersprüchlich war. Ich setzte mein Messer direkt auf ihren Kehlkopf.
Ich habe Geld, viel Geld.
Ich könnte dafür sorgen, dass du... Ich knallte ihr den Griff des Messers auf die Nase. Sie schnappte nach Luft, schluckte hektisch, als ihr das Blut in den Rachen lief. Wenn ich könnte, würde ich stundenlang so weitermachen. Ich drückte die Dolchspitze erneut auf ihren Kehlkopf. Joanne wimmerte. Ich bin zu jung zum Sterben.
Du bist doch schon längst tot.
Dankeschön.
Danke.
Hallo. Vielen Dank, Nicole Bell. Also, wer jetzt wissen will, wie es weitergeht, ich glaube, hier vorne gibt es noch Bücher und die nächste schlaflose Nacht ruft. Wer zu spät gekommen ist und noch lesen möchte, es gibt so kleine Zettel bei mir, die kann man ausfüllen und dann mir in die Hand drücken und dann darf man nachher auch 10 Minuten hier lesen. Da steht zwar 8, aber die anderen 2 Minuten fülle ich. Die nächste ist Anja Stroth mit den Münsterland-Detektiven. Sie kommt aus Hörstel und sie hat geschrieben, es ist ein Kinderkrimi. Es sitzen hier nur Erwachsene, aber wecken Sie das Kind in sich. Viel Spaß bei Anja Stroth und den Münsterland-Detektiven.
Ja, hallo zusammen. Ich hoffe, Sie können mich alle gut verstehen. Mein Name ist Anja Stroth und ich komme aus dem Münsterland. Dementsprechend lautet mein Kinderkrimi, eine Kinderkrimireihe, die Münsterland-Detektive. Ich lese Ihnen heute vor aus dem ersten Band der Münsterland-Detektive, Der schwarze Schatten. Die Münsterland-Detektive sind für Grundschulkinder im Alter ab 8 Jahren. Wenn es vorgelesen wird, ist es natürlich auch schon früher möglich. In jedem Band der Münsterland-Detektive befindet sich ein Detektivausweis, eine Detektivprüfung und ein Lesezeichen passend zum Buch, was man sich selber basteln kann. Ich fange dann mal an. Der schwarze Schatten. Es ist echt cool, wieder hier zu sein, meinte Ben. Ja, ich finde es auch klasse, antwortete Felix. Du hast es echt mega gut, Leona. Du kannst jeden Tag reiten, fügte Jackie bewundernd hinzu. Na, das stimmt zwar, aber ihr wisst ja auch, dass da jede Menge Arbeit dazugehört. Die Pferde wollen auch gepflegt werden, man muss ihr Fell bürsten, striegeln und die Hufe immer wieder auskratzen. Die Ställe müssen sauber sein. Sie müssen regelmäßig ihr Futter haben und bewegt werden. Da kommt eins zum anderen. Na, den Pferdemist möchte ich jedenfalls nicht wegmachen, rief Ben spontan und fügte noch hinzu, Reiten ist ja in Ordnung, aber den Rest sollen die Erwachsenen machen. Dabei lachte er übers ganze Gesicht und zwinkerte Leona zu. Alle lachten, denn sie fanden die Idee, die Erwachsenen die Ställe ausmisten zu lassen, gut. Felix rief, haha, ich kann nicht mehr vor Lachen. Ben, stell dir mal deine Mutter mit den roten Fingernägeln und den hohen Absätzen vor, wenn sie den Stall ausmisten muss und mit der Mistgabel die stinkende Kacke herausbringen muss. Er fiel fast von Bella herunter, so sehr musste er lachen. Sehr witzig, antwortete Ben. Nun streitet nicht, wir reiten noch eine Runde, dann reicht es für den Anfang, schlichtete Leona. Gleich gibt es schon Essen, fügte sie noch hinzu. Pünktlich um 6 Uhr abends gab es Abendbrot. In großer Runde saßen alle beisammen. Ben, Jackie, Felix, Leona, ihre kleinen Geschwister Frieda und Marc, ihre Eltern Klaus und Sophie sowie Oma Paula. Die Ferienkinder genossen es immer, in einer so großen Familiengemeinschaft mit am Tisch zu sitzen, gemütlich zu essen und zu erzählen. Insbesondere Felix, der bei seinem Vater aufwuchs, genoss den Familienanschluss hier. Gerne lauschte er den Geschichten von Oma Paula, wenn sie begann, von früher zu erzählen. Es faszinierte ihn. Sie alle saßen bis zum Einbruch der Dunkelheit zusammen, bis Sophie, die Mutter von Leona, meinte, »So, Kinder, Zeit für euch ins Bett zu gehen. Morgen soll es schönes Wetter geben, da könnt ihr prima mit den Pferden raus. Also schnell ins Bett mit euch.« damit ihr den Tag morgen auch genießen könnt. Ohne zu murren gingen alle Kinder in ihre Zimmer. Beim Zähneputzen trafen sie sich dann noch einmal im Waschraum, bevor es endgültig ins Bett ging. Sophie ging noch einmal durch jedes Zimmer und wünschte jedem Kind eine gute Nacht. So konnte sie sicher sein, dass auch alle in ihren Betten lagen. Aber nachdem Sophie Jackies Zimmer wieder verlassen hatte, kletterte sie aus ihrem Bett heraus. Sie wollte gerne noch einmal aus dem Fenster und auf den Hof sehen, in der Hoffnung, noch einen Blick auf die Pferde erhaschen zu können. Aber in der Dunkelheit konnte sie nichts mehr erkennen. Deshalb öffnete sie ihr Zimmerfenster. Vielleicht hilft das ja, dachte sie. Plötzlich hörte sie das laute, aufgeregte Wiehern eines Pferdes, gleich zweimal hintereinander. Jackie erschrak, weil es so unerwartet die Stille auf dem Hof durchbrach. Sie sah einen unheimlichen schwarzen Schatten, ohne erkennen zu können, was es war. Es jagte ihr Angst ein. Ihr lief es kalt den Rücken herunter. Sie versuchte krampfhaft durch die Dunkelheit hindurchzusehen, aber es gelang ihr nicht. Was war das? Irgendetwas stimmt hier nicht. Ich muss Ben wecken, schloss es ihr durch den Kopf. Behutsam schloss sie das Fenster wieder und schlich zu Bens Zimmer hinüber. Ich muss leise sein, sonst merkt noch jemand, dass ich wieder aufgestanden bin, dachte sie sich. Auf Zehenspitzen lief sie zu Bens Zimmer hinüber. Sie öffnete vorsichtig die Tür und huschte schnell hindurch. »Ben, Ben, wach auf«, flüsterte sie, während sie Ben am Arm rüttelte. »Ich habe schon geschlafen. Was willst du denn?«, fragte Ben schlaftrunken.
»Hier stimmt was nicht. Es ist irgendetwas passiert«, antwortete Jackie aufgeregt. Sie zitterte am ganzen Körper.
»Ist dir kalt oder warum bibberst du so?«, fragte Ben kühl.
»Ja, und wie? Aber hörst du nicht, was ich sage? Es ist was passiert.«
»Blödsinn, du hast schlecht geträumt. Geh wieder ins Bett«, meinte Ben.
Jackie kroch schnell unter seine Decke.
»Oh nein, doch nicht in mein Bett. In dein Bett sollst du gehen und schlafen«, stöhnte Ben.
»Ben, jetzt hör zu. Ich habe aus meinem Fenster gesehen. Die Pferde haben laut gewiehert«, versuchte Jackie zu erklären.
»Ach nee, wir sind hier auf einem Reiterhof, schon vergessen, und Pferde wiehern nun manchmal«, belehrte er seine jüngere Schwester.
»Ben, ich sage dir, das stimmt was nicht. Ich habe auch einen schwarzen, ganz unheimlichen Schatten gesehen.«
»Du hast geträumt«, sagte Ben.
»Ich habe doch noch gar nicht geschlafen, Ben. Also kann ich wohl auch noch nicht geträumt haben. Wir müssen es Leona sagen«,
ließ Jackie keine Ruhe.
»Also gut, wenn du meinst«, gab Ben nach.
Er stieg aus seinem Bett und schlüpfte in seine Turnschuhe. Dann schlichen sie zu zweit über den Flur zu Leona. Sie steckten die Nase vorsichtig durch ihre Zimmertür.
»Hey, Leona, wach auf, hier stimmt was nicht«,
flüsterte Ben durch den Türschlitz. Leona war sofort hellwach.
»Was? Kommt rein, los, erzählt schon, was ist los?«
fragte sie ungeduldig. Jackie erzählte ihr von dem plötzlichen Gewieher eines Pferdes und dem komischen schwarzen Schatten, den sie gesehen hatte.
»Du hast recht, Jackie, dem müssen wir nachgehen. Vielleicht ist wirklich etwas auf unserem Reiterhof passiert«, antwortete Leona. »Was sollen wir denn jetzt machen? Was schlägst du vor?«, fragte Ben.
»Also, als erstes zieht ihr euch an, aber leise, dass es keiner merkt. Nehmt eure Taschenlampen mit. Ich wecke Felix und dann treffen wir uns unten an der Haustür. Aber lasst euch nicht erwischen, okay?«, erklärte Leona ihren Plan.
»Okay, abgemacht«, antwortete Ben,
schlich mit Jackie zurück. Schnell zogen sie die Schlafanzüge wieder aus. Stattdessen schlüpften sie in ihre Jeans, Pullover und Turnschuhe. Jackie war als erstes fertig und lief zu Bens Zimmer hinüber.
»Hey, bist du fertig?«, flüsterte sie leise durch den Türspalt.
»Ja, ich komme. Nur noch eben die Taschenlampe und das Handy einstecken. Für alle Fälle«, antwortete er.
Dann schlichen die beiden auf Zehenspitzen durch den langen Flur bis zur Holztreppe, die nach unten führte. Als Ben den ersten Schritt auf die Treppe machte, knackte das Holz unter seinen Füßen. Beide erschraken und blieben abrupt stehen. Das ist nur das Holz, Jackie, also geh weiter, flüsterte Ben. Jackie gehorchte. Unbemerkt konnten sie die Treppe nach unten gehen bis zur Haustür. Dort warteten Leona und Felix bereits auf sie. Kommt mit, wir besprechen draußen alles, meinte Leona. Langsam öffnete sie die schwere Haustür, ließ alle hindurchgehen und verschloss sie genauso vorsichtig wieder. Es war stockfinster draußen. Die Suche nach dem schwarzen Schatten. Also, sagte sie dann, Jackie hat einen unheimlichen schwarzen Schatten gesehen und Pferdewiehern gehört. Deshalb würde ich vorschlagen, wir kontrollieren zuerst die Pferdeställe. Ich gehe mit Felix voran und ihr haltet ein paar Meter Abstand für den Notfall. Was haltet ihr davon? Ich denke, wir sollten stramm an der Wand entlang gehen, um nicht über Eimer oder Sonstiges zu stolpern und den ganzen Hof aufzuwecken, meinte Felix. Die Taschenlampen nur im Notfall benutzen, wenn ihr wirklich nichts mehr sehen könnt. Oder wenn ihr in Not geratet, okay? Schlug Ben vor. Ja, okay, dann ist ja alles geklärt, meinte Leona. Alle stimmten kopfnickend zu.
Ich bin ganz aufgeregt. Ich glaube, ich habe meine Taschentücher vergessen. Meine Nase läuft, flüsterte Jackie ängstlich.
Jackie, du reißt dich zusammen. Du kannst den Schnodder hochziehen. Das machst du ja sonst auch. Und jetzt wird nicht mehr gesprochen, klar? Er mahnte Ben seine Schwester.
Ja, antwortete Jackie etwas mürrisch.
Leona schlich los und winkte mit dem Arm, dass die anderen folgen sollten. Felix war direkt hinter ihr. Die Augen hatten sich inzwischen ein wenig an die Dunkelheit gewöhnt.
Bei den Augen, die sich an die Dunkelheit gewöhnt haben, hören wir auf. Vielen Dank, Anja Stroth. Und wir machen weiter mit Svenja Tengs. Über uns der Ozean und von Leipzig nach Berlin. Und sie muss hinterher gleich weiter. Deswegen liest sie jetzt ganz eilig und ganz schnell. Trotzdem viel Spaß allen, die zuhören. Wir haben noch ein paar, die auf der Liste stehen. Und wir freuen uns auf alle, die noch weiterlesen. Dankeschön.
Ja, hallo, ich bin Svenja Tengs aus Berlin. Ich habe einen Jugendroman geschrieben, der heißt Über uns der Ozean, noch unveröffentlicht. Und da ich gleich weiter muss, lasse ich einfach meine Visitenkarten hier. Ja. Clara ist eh voll doof. Die kann doch echt niemand mehr leiden, außer vielleicht Luke, dieses Weichei. Schneidend wie Messerklingen schallt Noahs Stimme durch den Klassenraum. Jetzt wissen es alle. Meine Freundinnen haben mich verlassen. Luke sitzt wie angewurzelt neben mir, den Blick auf den Tisch gesenkt. Das Gekicher um uns herum dringt wie durch einen Nebelschleier zu mir vor, bis der Nebel so dick wird, dass ich es gar nicht mehr höre. Taumelnd erhebe ich mich, packe meine Sachen und begebe mich in Richtung Tür, durch die Herr Kempner gerade hereinkommt. Nie wieder kehre ich hierhin zurück. Die aufgebrachte Stimme des Lehrers dringt wie aus einer anderen Welt zu mir durch. Wer hat das geschrieben? Noah, du sagst mir jetzt auf der Stelle, wer das geschrieben hat. Langsam öffne ich die Tür und schließe sie leise wieder. Auf dem Flur habe ich zum ersten Mal, seit Kempner Noah den Zettel abgenommen hat, das Gefühl, wieder Luft holen zu können. Meine Hände zittern, meine Knie drohen unter mir nachzugeben. Kurz halte ich mich an der Wand fest, fühle mich wie betrunken. Die Treppe erscheint steiler als sonst, als wäre der Fall vorprogrammiert, doch ich halte mich am Geländer fest und gehe langsam, tiefer, weiter, über die Fliesen raus aus der Schule, auf den Schulhof, die Straße, bis zu meinem blutroten Fahrrad. Der graue, betonierte Bürgersteig geht nach kurzer Zeit in einen dunklen, erdigen Weg über. Die lauten, rasenden Autos weichen der alten Stille des Waldes. Ich folge dem Pfad, bis ich mich in einem Baumlabyrinth wiederfinde. Das grüne Laubdach wölbt sich wie ein Schutzschild über meinem Kopf. Der Geruch des feuchten Bodens hat etwas Beruhigendes, genauso wie die Farbe der dunkelgrünen Blätter mit leichtem Gelbstich. Leise wispeln sie im Wind. Ich fahre, bis der Weg in dichtem Gestrüpp endet. Dahinter erstreckt sich der See, wie immer menschenleer. Wie verlorenen Träumen nachhängend neigen sich die Trauerweiden über dem Wasser. Zusammen wollten Karin und ich durch diesen See schwimmen, letzten Sommer. Im Schlupfloch unter den laubbedeckten Ästen glitzern die Sonnenstrahlen wie im Hohn. keinen Regentropfen, der die glasklare Oberfläche des Wassers zerstören würde. Der See ein großer Spiegel der Weiden und, wenn ich mich vorbeuge, meine Augen so grün wie die Blätter. Nur haben sie nichts von ihrer sanften Kraft. Da stehen nur Trauer und Feigheit. Ich lehne mich zurück gegen den kühlen Stamm der Weide. Ihre stille Erhabenheit lässt es in mir ruhig werden. Wie viel Zeit vergangen ist, weiß ich nicht. Als ich die Augen wieder öffne, wird der Himmel langsam düster. Seine Weite droht durch eine schnell aufziehende Wolkenfront zu entschwinden. Eine sternenklare Nacht wird es nicht geben. Langsam stelle ich mich auf und streiche mir die bröcklige schwarze Erde von Jacke und Hose. Meine Mutter mag es nicht, wenn ich im Dreck spiele, wie sie sagt. Dabei spiele ich gar nicht. Lange suche ich nach einem der pechschwarzen Steine. Als ich einen gefunden habe, werfe ich ihn mit aller Kraft zur Seemitte. Er fliegt nur ein paar Meter weit, doch mit eigenartiger Wucht durchbricht er die Spiegeloberfläche und wühlt sie so lange auf, bis sich das Bild der Äste verliert. Das Telefon klingelt. Ich horche auf, während mir langsam bewusst wird, dass es tatsächlich klingelt. Wer kann das sein? Ob etwas im Krankenhaus passiert ist? Schaffner, sage ich zweifelnd in den Hörer. Hallo, hier ist Luke. Clara, bist du's? Mein Herz setzt einen Schlag aus. Luke? Hi, ja, ich bin's. Hi, wollte mal hören, wie's dir geht. Warst ja seit Tagen nicht in der Schule. Seine Stimme ist so weich und freundlich wie eh und je. Ich habe ihren Klang vermisst. Ach, danke, mir ging's in den letzten Tagen nicht so sonderlich. Wie war's denn in der Schule? Allein bei dem Wort krampft sich mein Magen zusammen. Ach, viele Hausaufgaben, ansonsten nicht so viel. Kannst du mir sie vielleicht durchgeben? Ja, Kempner hat mir auch deine Deutschklausur gegeben und ich habe in Bio ein paar Aufgabenblätter für dich mitgenommen. Also ist echt viel, wenn du willst, bringe ich es dir vorbei. Ungläubig starre ich auf die cremefarbene Wand unseres Flurs. Das wäre voll klasse. In meinem Bauch schlägt es Purzelbäume. Wann soll ich vorbeikommen, fragt er. Wann du willst, ich bin zu Hause. Wie seit 3 Tagen. Von den Ausflügen in den Wald einmal abgesehen. Okay, dann bin ich in 1 Stunde bei dir. Cool, dann bis gleich. Bis gleich. In seiner Stimme schwingt ein Lächeln mit. Ich kann nicht glauben, wie sehr ich mich darauf freue, es wiederzusehen. 1 Stunde später klingelt es. In der Zwischenzeit habe ich meinen Kleiderschrank durchwühlt, 5 verschiedene Outfits anprobiert, doch nichts Passendes gefunden. Hallo, sage ich durch die Gegensprechlage. Ich bin's, Luke. 6. Stock, erwidere ich und drücke auf den Türöffner, einen prüfenden Blick in den Spiegel unserer Garderobe werfend. Der grüne Pullover unterstreicht meine Augen und betont meine Figur, ohne zu eng anzuliegen. In der hellen, legeren Jeans meiner Lieblingshose fühle ich mich am wohlsten. Mein hellbraunes Haar habe ich zu einem Zopf zusammengebunden, nur an den Schläfen hängen ein paar lose Strähnen herunter. Langsam öffne ich die Tür, lausche dem Rattern des hinabfahrenden Aufzugs, 1000-mal gehört, bis er sich nach oben in Bewegung setzt. In 2 Minuten wird Luke bei mir im Wohnzimmer oder in der Küche sitzen. Seit Wochen habe ich keinen Besuch mehr bekommen. Ich stelle mich in den Türspalt und warte, bis sich die Aufzugstüren öffnen. Luke steht in Jeans, Turnschuhen und dunkelblauer Jacke vor mir, Hefter in der Hand, einen schwarzen Rucksack auf dem Rücken. »Hi«, sagt er lächelnd. Da ist es, sein Lächeln, von dem ich sofort eingenommen bin. »Hi«, erwidere ich, wie automatisch ziehen sich meine Mundwinkel nach oben. »Komm rein.« Er folgt mir in die Küche. »Wie war's in der Schule?«, frage ich. »Ach, nichts Besonderes. In Bio haben wir nur super viele Hausaufgaben diese Woche. Oh, habe ich was verpasst?« »Schon, was hast du denn? Bist du krank?« »Ja, willst du vielleicht was trinken?« Er nickt mit dem Kopf. »Wasser, Cola, Cola.« Ich schenke ihm ein Glas ein, stelle es auf den Tisch und setze mich zu ihm. Er zeigt mir die Hausaufgaben und gibt mir die Deutschklausur. 4+, na ja, sage ich ernüchtert. Ach, ich habe auch nur 3. Immerhin. Er schaut mich etwas länger an, aber ich kann seinen Blick nicht erwidern. Gehst du morgen zum Ballett, fragt er. Ja, kommst du auch, frage ich gespannt. Er schweigt. Eine bange Vorahnung ergreift von mir Besitz. Mein Vater ist dagegen. Er meint, ich könne nicht einfach mitten in der Saison mit dem Fußball aufhören. Oh nein, sage ich enttäuscht. Dabei hat die Saison gerade erst begonnen und mein Trainer hätte genug Ersatz für mich. Lukes Miene ist unergründlich, während er auf den Tisch starrt. Kannst du nicht noch einmal mit ihm reden? Du kennst meinen Vater nicht, mit dem ist nicht zu reden. Wir sitzen schweigend da, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dabei schien deine Mutter so aufgeschlossen zu sein. Ist sie auch, frag mich nicht, warum sie ausgerechnet diesen Lehrerspießer geheiratet hat. Luke gibt einen verächtlichen Laut von sich. Dein Vater ist Lehrer? Ja, für Bio und Mathe an der Gesamtschule. Er knüllt ein Blatt Papier zusammen. Was machen deine Eltern so? Der Moment des großen Unbehagens ist gekommen. Am liebsten würde ich nichts sagen. Meine Mutter ist Krankenschwester, mein Vater ist weg. Meine Stimme klingt verräterisch monoton. Abrupt schaut Luke auf, doch ich erwidere seinen Blick nicht. Ich weiß genau, was in seinen Augen steht. Schonungsloses Mitleid. Er beugt sich über den Tisch und ich nehme seinen zitronenhaften Geruch wahr. Das tut mir leid, sagt er mit belegter Stimme. Und ich lästere hier so über meinen Vater ab. Ich schütze meinen Kopf in meine Hand und sehe ihn an. Das eine hat mit dem anderen ja nichts zu tun. Ich versuche ein Lächeln. Hast du vielleicht Lust, nach draußen zu gehen? Frage ich all meinen Mut zusammennehmend, als Luke gerade zum Reden ansetzen will. Überrascht schaut er auf. Warum nicht, sagt er und grinst mich an. Dann bist du gar nicht so richtig krank, oder? Nee, nicht so richtig.
Ja, vielen Dank, Svenja Tenz.
Dankeschön.
Wir machen weiter. Ich liebe Rückkopplung. Wir machen weiter mit Matthias Gronemeyer, der liest Lyrik. Danach kommen Claudia Albrecht und Daniel Steiner, als Henry auf den Leim ging. Und Matthias Grunewald liest Einkaufszentren Liebeslyrik. Viel Spaß damit. Und wer noch lesen möchte, für heute ist die Liste leider schon voll. Wir werden hoffentlich alles schaffen. Nehmen Sie Platz, hören Sie noch einen Augenblick zu. Viel Spaß mit der Lyrik.
Genau, so machen wir es. Herzlich willkommen zum späten Sonntagnachmittag. Machen Sie mal ein bisschen Lärm, wenn noch nicht für mich, dann für den super Moderator hier, Sven J. Olsson. Ich hätte mir gewünscht, dass ich mit so einem Namen auf die Welt gekommen wäre. Dann wäre mein Beruf als Krimi-Autor schon vorgezeichnet gewesen. Bist du Krimi-Autor, Sven?
Nein.
Nein, egal. Er schreibt über den Suizid, das tue ich nicht. Ich habe hier im Übrigen vorne meinen Stand, meine Bücher, die ich dabei habe, die habe ich ja Freitagnachmittag schon vorgestellt. Und ich habe vor ein paar Tagen ein neues Projekt angefangen. Laufen Sie da hinten nicht vorbei, kommen Sie hierher, setzen Sie sich, es gibt Plätze. Und dieses Projekt nennt sich Einkaufszentren Liebesgedichte. Ich liebe nämlich Einkaufszentren. Da verziehen sich schon die ersten Gesichter im Publikum. Ich so, Gott, das ist doch furchtbar. Aber ich habe festgestellt, immer wenn ich an einem Text arbeite und mal so ein bisschen eine Schreibpause brauche, gehe ich wahnsinnig gerne in Einkaufszentren, weil das sind freundliche Wesen. Ja? Sie empfangen dich, sie wollen nichts von dir. Es ist hell, es ist warm, es ist trocken, es sind Menschen da. Und natürlich kann man das auch ein bisschen zynisch betrachten und das habe ich unter anderem in meiner Philosophie vom Sex getan. Das ist dieses rosa Buch, was da oben steht, die Verhältnisse von Liebe und Ökonomie auch da abgehandelt. Aber ich bin jetzt hingegangen vor ein paar Tagen und habe angefangen zu schauen nach schönen Frauen in Einkaufszentren und Liebesgedichte zu schreiben. Und das erste ist entstanden am 18. März jetzt hier auf einer Konsummesse in Stuttgart. Der Blickfang ist eine Designmesse, die natürlich auch wahnsinnig konsumorientiert ist. Und das erste Gedicht heißt Zen. Du wärst lieber nicht hier mit deiner Mühe und dem, du liebst, was du tust. Die Lippen etwas zu rot geschminkt, aber dein Mund und dein Haar. Du warst heute Morgen spät dran, werfen mich Jahre zurück. Die kaufscheuen Massen nur gucken, stehst da wie ein Haiku, wenn jemand sagt, schön, und dann weitergeht. Ich wünschte, ich könnte ein bisschen von deiner Angst und schiele doch nur aus den Augenwinkeln zu dir herüber, schwarz-weiß, Schnee auf Granit, mit dir einen Tee trinken, ein wenig bitter. Dort, wo ich stehe, habe ich mich auf der Stelle verliebt. Ja, so sind wir Poeten, wir sind so scheue Wesen. Also ich verliebe mich immer total gerne, aber Dichter sind keine Womanizer. Also wir sind die, die dann irgendwo in der hippen Bar irgendwo in der Ecke sitzen mit so einem kleinen Notizbuch und dann da was reinschreiben. Ich sage immer ganz gerne, zwischen dich und mich passt immer noch ein Blatt Papier. Oder wir brauchen zumindest mal die Distanz der Bühne und einen Mikrofonständer zwischen uns und den schönen Frauen. Als ich hier nach Leipzig gefahren bin mit dem Zug, hatte ich einen etwas längeren Zwangsaufenthalt in Fulda, weil ich da den Anschlusszug verpasst habe, wie das immer so ist bei den knapp kalkulierten Umsteigezeiten der Deutschen Bahn. Und habe natürlich die Gelegenheit genutzt und sofort ein Einkaufszentrum am Hauptbahnhof Fulda aufgesucht, was bezeichnenderweise Centhof heißt. Da ist der Name Programm, also das ist so ein Ensemble von so Pfennig, so billig 1-Euro-Läden und irgendwie so etwas. Und da bin ich da rein und das ist jetzt vom 22.03., also von letzten Mittwoch, Centhof Fulda. Ein erzwungener Aufenthalt von einer halben Stunde. Du mit den roten Haaren, gefärbt, zwischen Plastikblumen und Plüschküken. Ein Tattoo auf dem Arm, Flügel und ein entschuldigendes Lächeln. Tut mir leid, ich kann nicht mit dir gehen. Musst bleiben im Glitzerreich für kleine Münze. Doch unter der Schürze, die Hose im Camouflage-Stil sagt mir, ich wäre bereit. Es war ein Nanunala-Laden. Klatschen Sie überhaupt mal für alle, die sich hier über die ganzen Tage so wahnsinnig viel Mühe gegeben haben und all die Autorinnen und Autoren und das ist ja ein Wahnsinnsgeschäft und jeder sagt einem, dass es eigentlich völlig hoffnungslos ist und wir verausgaben uns und scheiß drauf, wir machen es trotzdem. Es macht ja auch Spaß auf eine Art. Und ich habe natürlich auch versucht, hier während der Leipziger Messetage ein Leipziger Einkaufszentrum zu besuchen, was nicht geklappt hat, weil ich halt den ganzen Tag hier auf der Messe stehe an meinem Stand, den Sie bitte gleich aufzusuchen haben. Und konnte also nur Abendveranstaltungen besuchen, wenn die Läden dann schon zu haben. Und der letzte Text, also der dritte Text jetzt in meinem kleinen Skriptbuch hier, Einkaufszentrum Lyrik, was natürlich noch fortgesetzt wird. Also ich nehme mir vor, durch die Republik zu tingeln, ein Einkaufszentrum nach dem anderen abzuklappern und dort den Verkäuferinnen meine Liebe zu gestehen. Das letzte ist jetzt dann auf einer Lyriklesung entstanden. Es blieb mir nichts anderes übrig. Am 23., also am Donnerstag. Und kein Einkaufszentrum beginnt deswegen auch wie folgt. Ich werde mir selbst untreu. Und das ist vielleicht die größte Beständigkeit, die man zeigen kann. Was wäre weiter entfernt von meinem Mut, mich in feindes Land zu wagen, als ein Poem? Und das alles nur, weil du dastehst, im Profil wie ein altgriechischer Jüngling, und die Locken genauso, Finger auf die Lippen gelegt, ein ungesprochenes Wort zurückzuhalten. Was gesagt wird, rauscht durch mich durch. Ich sollte mein Bedauern zum Ausdruck bringen, die haben sich schließlich Mühe gegeben, aber ahnten ja auch nichts von dir, und doch bist du schuldig und schuldest, das kurz gedacht, um mich aus der Sache zu ziehen, gelacht. So hätte man es eigentlich sagen müssen. Und dann lächelst du. Nur für dich, nicht wegen mir. Verdammte Poesie, bist ein elend Gebüsch. Kaum, dass ich dran denke, bleibt's nur Fragment. Mal was anfangen, mal mit dir was anfangen, so auf der Grenze von Mann und Frau. Und eigentlich gehört noch ein Postskriptum dazu, also PS. Ich verliebe mich auch immer in die Falschen. Meine Damen und Herren, vielen Dank. Viel Spaß noch hier mit der Lesebühne und mit Sven J. Olsen an der Moderation. Bitte schön.
Vielen Dank für diese warmen Worte und diese Lyrik. Jetzt steht das Mikro im Weg. Das macht nichts. Das war Matthias Gronemeyer. Und wer noch mehr von der Lyrik haben möchte, der kann ja noch mal vorbeigehen und die Adresse hinterlassen. Vielleicht schickt er das eine oder andere Einkaufsgedicht dann vielleicht auch noch mal nach Hause. Es kommen jetzt Claudia Albrecht und Daniel Steiner. Und wie der Zufall es so will, haben wir sogar zwei Stühle hinter dem Tisch. Danach Franka Fries. Und ich wünsche jetzt mal allen viel Spaß mit dem Kurzkrimi, als Henry auf den Leim ging. Und wer da hinten steht, der darf sich auch setzen. Wir haben noch freie Stühle. Das ist immer schön, wenn der Saal auch voll ist. Jeder liest immer gerne vor vollem Hause. Das zweite Mikro kriegen wir auch noch dazu. Wundervoll. Also, viel Spaß mit Claudia Albrecht und Daniel Steiner.
Genau. Und mit unserem Kurzkrimi, als Harry auf den Leim ging.
Er schaute auf eine Reihe von Grabsteinen, als er die Augen öffnete. Sein Kopf dröhnte wie verrückt. Seine Augen brauchten eine Weile, bis sich sein Blick scharf stellte. Es war bereits dunkel geworden an diesem Tag, seinem 60. Geburtstag. In seinem Mundwinkel klebte eine Flüssigkeit, die nach Eisen schmeckte. Es war Blut. Sein Blut, das langsam von einer Platzwunde auf der Stirn entlang seiner Wange Richtung Mund tropfte. Das Blut hatte bereits sein weißes Hemd versaut, auf das er nun schaute. Er zuckte zusammen, vor Schreck. Nicht wegen des Blutes, sondern wegen des dicken Seils, das ihm keinen Millimeter Bewegung erlaubte. Das Seil, das seinen gesamten Oberkörper ganz eng an die Rückseite eines Grabsteins fesselte. Puh, puh, schrie er panisch, doch sein Hilferuf erstickte in dem blutigen Knebel, der ihm aus dem Mund ragte. Was war passiert? Wer zum Teufel hatte ihn bewusstlos geschlagen, geknebelt, gefesselt? Fragen über Fragen rasten ihm durch den schmerzenden Schädel, als er sein Smartphone klingeln hörte. Da lag es, unweit von einem zitternden, fast blau gefrorenen linken Bein, inmitten der zersplitterten Trümmer eines Gegenstands, der wohl mal ein Musikinstrument gewesen sein musste. Der Klingelton war laut und penetrant und dennoch unerreichbar. Auf dem Display blinkte ein Foto von Lenka, die ihn zuckersüß und bewegungslos anlächelte. Das Lächeln, das es im nächsten Augenblick nicht mehr gab, weil ein Damenstiefelabsatz mit einem wuchtigen Tritt Lenkas Antlitz zerschmetterte.
Sie waren inzwischen am Prater angekommen, wo sie plötzlich eine nur allzu bekannte Gestalt auf ihren Mann zulaufen sah. Was um alles in der Welt machte sie hier? War es nicht genug, dass sie ihren Hausfrieden stören musste, fragte sie sich.
Schatz, das ist Lenka, eine Kollegin. Sie ist die perfekte Partnerin für mein Drehbuch. Es ist doch okay, wenn sie ein paar Tage bei uns bleibt und mit mir arbeitet, oder?
Sagte er schamlos und ohne sie vorher darüber in Kenntnis gesetzt, geschweige denn gefragt zu haben. Und jetzt tauchte sie hier auf, in Wien? Sollte sie wirklich an einen Zufall glauben? Nicht genug, dass er sie zu Hause kaum beachtete, dass er überhaupt so gut wie nie zu Hause war. Wie er mit ihr flirtete, sie konnte sich gar nicht mehr daran erinnern, dass er sie jemals mit so strahlenden Augen angelächelt hatte. Sie versuchte sich zu entspannen. Plötzlich kitzelten sie sanfte Schneeflocken im Gesicht. Es begann leicht zu schneien. Sie seufzte auf. Es konnte so perfekt sein, aber ein Blick auf Harald und Lenka machte die wunderschöne Idylle wieder zunichte. Sie wünschte sich, dass die Türen der Kabinen des Riesenrads wie in diesem dämlichen Film nicht gesichert wären und stellte sich vor, wie sie die beiden an der höchsten Stelle einfach aus der Kabine stoßen würde, wie sie aneinander geklammert, um ihr Leben schreiend in die Tiefe stürzten.
Die Stadtführung war klasse. Damit hatte sie wirklich ihn überrascht. Damit hatte sie richtig ins Schwarze getroffen. Nie im Leben hätte er damit gerechnet, dass sie sich doch ein wenig für seine Arbeit interessierte. Für den Film, den er so liebte, den dritten Mann. Anfangs war er zugegebenermaßen sehr skeptisch, ob das wirklich Sinn machen würde, zu seinem 60. nach Wien zu fahren, an den Ort, wo sie sich vor 27 Jahren kennengelernt hatten, wo er sie zum ersten Mal sah, in der Manege dieses Zirkuszelts auf dem Rathausplatz, wo sie diese unfassbare Entfesselungsshow präsentierte, sich unter Wasser aus fest verschlossenen riesigen Stahlketten befreite. Und jetzt waren sie wieder hier, im wunderschönen Wien. Und morgen war sein 60. Geburtstag. Und heute hat ihn nicht nur die Stadtführung glücklich gemacht, sondern vor allem, dass Lenka plötzlich vor ihm stand, dass sie ihm während der dritte Mann-Tour voller Freude um den Hals fiel, dass sie ihm nachgereist war, um ihn zu seinem Jubiläum zu überraschen, dass sie sich bei ihm einhakte und mit ihm fröhlich das Harry-Lime-Thema mitsummte, als sie am Ende der Führung in der Nähe des Burgtheaters auf eine Zitterspielerin trafen, die die Anton Karas Melodie genau vor der Tür zum Besten gab, wo Orson Welles zum allerersten Mal im Film zu sehen ist.
Sie war weniger als Luft für ihn. Er nahm sie nicht mehr wahr. Er und Lenka tuschelten und lachten wie zwei verliebte Teenies. Wenn ihre Brust noch enger würde, platzte sicherlich ihr Herz. Wie kann sich ein Mensch so verändern, fragte sie sich. Sie erkannte diesen Mann nicht wieder. Harald und Lenka sangen die Melodie der Zitterspielerin mit und schunkelten dazu ein bisschen, als würden sie sich schon jahrelang kennen, als wären Lenka und er ein Paar und nicht sie. Sie spürte, wie die Wut mehr und mehr in ihr aufkochte. Wie konnte er das antun? Wenigstens war dieses Schauspiel auch das Ende der Führung. Sie wusste nicht so recht, ob sie sich auf ihren gemeinsamen Besuch im Burgkino noch freuen konnte. Dort hatten sie damals ihr erstes richtiges Rendezvous. Er lud sie ein, um mit ihr seine Leidenschaft zum Film und vor allem zum dritten Mann zu teilen. Wie charmant er war, wie begeistert er erzählte und ihr dabei intensiv in die Augen schaute. Alte Erinnerungen erfüllten sie.
Wieso wollte sie das nicht kapieren? Es war schließlich sein 60. Geburtstag und nicht ihrer. Und da hatte er auch doch wohl alles Recht der Welt, das zu machen und so zu feiern, wie er wollte. Und worauf er überhaupt keine Lust hatte, war eine 0815 Fiakerfahrt durch Wien. Sicher war der Vorschlag, den sie ihm machte, ganz nett, heute an seinem runden Geburtstag ihr allererstes Rendezvous noch einmal aufleben zu lassen. Diesen schönen Nachmittag vor mittlerweile 27 Jahren, an dem er sie zu einer Fiakerfahrt eingeladen und sie danach bei einer Sachertorte und einer Melange in Café Ritter überredet hatte, den besten Film aller Zeiten, den dritten Mann, in der englischen Originalfassung im Burgkino anzuschauen. Aber damals war alles anders, denn damals war er frisch verliebt.
Gut, das war also nun der Gipfel der Unverfrorenheit. Er besaß tatsächlich die Dreistigkeit, an seinem Geburtstag mit dieser unsäglichen Person an diesem verfluchten Drehbuch schreiben zu wollen. Sie hatten diese Reise so romantisch geplant. All die Stationen ihres Kennenlernens sollten sich wiederholen, sollten die alte Liebe wieder zum Lodern bringen. Er lehnte die Fiakerfahrt durch Wien ab und erklärte ihr, er müsse es nutzen, dass Lenka zufällig auch in Wien sei. Das wäre ein Geschenk des Himmels. So könnten sie sicherlich die Deadline einhalten. Sie würde das sicherlich verstehen, die Deadline. Sie war sich in diesem Moment nicht mehr sicher, ob er diese Deadline überhaupt erleben würde. Gedankenverloren stocherte sie in ihrer leckeren Stück Sachertorte herum, ohne etwas davon in ihren Mund zu schieben. Schließlich atmete sie tief durch. Sie erwachte wie aus einer Trance und hatte einen Entschluss gefasst.
»Was wollen wir hier?« raunte er sie unwirsch an. Es war kalt, ihm war kalt, verdammt kalt. Er hatte seine Handschuhe im Café Jelinek liegen lassen, weil er die Drehbuchbesprechung mit Lenka abrupt beenden musste, um pünktlich hier zu sein. Schade, sehr schade. Es gab noch so viele zu entscheiden und es war so nett, mit Lenka zu arbeiten. Aber er wollte seine Frau auch nicht vor den Kopf stoßen. Daher war er pünktlich zum Zentralfriedhof gekommen, dort, wo sie ihn hinbestellt hatte, dort, wo die angeblich so große Geburtstagsüberraschung für ihn parat hielt, dort, wo die Beerdigung von Harry Lime im dritten Mann gedreht worden war. »Hier waren wir doch gestern, bei der Stadtführung«, wunderte er sich, während sie einen in Geschenkpapier eingewickelten Karton aus einer Einkaufstüte fischte und ihm in die Hand drückte. »Was ist das?«, wollte er wissen. Die Geheimnistuerei ging so langsam aber sicher auf die Nerven.
»Dein Geschenk. Alles Allerliebste zum 60., mein Schatz«,
lächelte sie ihn liebevoll an. Ungeduldig zerriss er das Geschenkpapier. Darunter befand sich die Verpackung einer Zither, das Instrument, das diesen sensationellen Soundtrack hervorgebracht hatte. »Danke, das ist ja lieb gemeint, aber was soll ich damit?« fragte er sie mit runzelnder Stirn. Und als er zu ihr aufblickte, bemerkte er, wie ihr eben noch so liebliches Lächeln mit einem Mal einfror. Ihr Gesicht vor Kälte förmlich erstarrte.
»Das«,
sagte sie leise, riss ihm die soeben überreichte Zither wieder aus den Händen und schlug sie ihm mit Hass im Herzen und Wut im Bauch über seinen glatzigen Schädel.
Wie er dort saß, gefesselt am Grabstein, wo einst sein blödes Filmidol begraben worden war, im nassen Schnee, eingesackt und ausdruckslos bleich im Gesicht. Einfach nur erbärmlich. Sie fühlte nur noch Abscheu für diesen Mann, mit dem sie ein gemeinsames Leben aufbauen wollte. Die Gefühle und Ideale von damals waren ihr jetzt vollkommen verschlossen. Die Verachtung machte sich mehr und mehr in ihr breit. Kein Funken Mitleid oder Gnade. Einen kurzen Moment erschrak sie über ihre berechnende Kälte. Doch dieses Häufchen Elend hatte es nicht anders verdient. Das hatte er sich ganz und gar selbst zuzuschreiben. Sie hatte nichts von ihren Fesselkünsten verlernt. Stolz blickte sie auf ihr Werk. Was für eine Genugtuung, ihn so hilflos und klein zu sehen, seiner weinerlich flehenden Stimme den Ton zu verbieten. Es war gut, es war richtig. Sie triumphierte innerlich, sie fühlte sich zum ersten Mal seit Jahren wieder lebendig und kraftvoll. Ohne ihn eines letzten Wortes oder Blickes zu würdigen, ging sie mit ihrer neu erlangten Freiheit den Weg zum Haupteingang des Zentralfriedhofs zurück, mit dem Wissen, Wien und ihr altes Leben endgültig hinter sich zu lassen.
Danke.
Das war ja außerordentlich exakt getimt. Habt ihr das geübt die letzten 3 Tage, dass ihr genau mit 10 Minuten hinkommt? Wundervoll. Das waren Claudia Albrecht und Daniel Steiner. Jetzt kommt Franka Fries und ganz zum Schluss leiten wir direkt über in die Nachtunterhaltung für die Erwachsenen. Das heißt, alle, die unter 18 sind, müssen dann nach Hause, weil dann wird es ein wenig erotisch. Oder auch mehr. Das gucken wir dann mal. Aber jetzt kommt erstmal Franka Fries mit »Wie blau ist das Meer?«
Dankeschön.
Herzlich willkommen, viel Spaß und vielleicht einen kleinen Applaus für Franka Fries.
Also, guten Tag und ist das, ja, ich habe einfach mal jetzt meine 3 Bücher mal kurz zum Vorstellen mitgebracht. Das ist mein kleines Buch, da schreibe ich Geschichten, Märchen und Gedichte, Reime, Zungenbrecher für Kinder. Dann habe ich meinen Frankenkrimi mitgebracht, der Tag des Thomas Beckett. Er handelt in meiner Gegend, da wo ich herkomme, aus Franken. Und als drittes habe ich das Buch mitgebracht, Gut, Schlecht, Gut. Das ist das Buch, aus dem ich etwas vorlesen werde. Möchte noch erwähnen, der BOD da drüben, da habe ich diese beiden Bücher bei Ihnen, Books on Demand, veröffentlicht und das ist bei einem Verlag. Aber weil es gerade in der Nachbarschaft ist und weil die so freundlich immer sind zu mir, guten Kaffee anbieten und so weiter. Deswegen dachte ich, erwähne ich sie mal. Also meine Geschichte heißt, wie blau ist das Meer? Und da war er, der Gedanke. Wie hatte sie ihn ersehnt? Schön und eigen war er, dieser Gedanke. Aus ihrem Inneren strömte er. Er kam und ging und ließ sich nicht betören. Niemand konnte ihn fangen, niemand konnte ihn festhalten, auch sie nicht. Er war frei wie das Wasser, frei wie der Blitz, frei wie der Sturm. Er kam und ging und ließ sich nicht betören. Hörte sie Glocken? Es war 3 Uhr, Freitag. Ja, die Glocken läuteten, sie jubilierten. Ihre Seele schwang sich auf, hinauf in die Höhe des Himmels, hinunter in die Tiefe des Meeres, hinein in die Mitte der Erde, hinaus in die Ferne des Horizontes. Blau war es ganz oben und ganz unten, ganz draußen und ganz drinnen. Ihr Gedanke war höchst oberlich und tiefst unterlich, innigst innerlich, äußerst äußerlich. Mutters kleiner Ritter war krank, sehr krank. Mama und er puzzelten, sie wollten sich die Zeit vertreiben. Ein Puzzle von 1000 Teilen war es. Das Meer fehlte noch, das dunkelblaue Meer. nur noch 13, 12, 11 Stück. Etwas stimmte nicht. Der kleine Ritter zählte. Es mussten noch 11 Teile hinein. Es waren aber nur noch 10. Ein Puzzleteil fehlte. Sie schauten überall nach. Sie suchten und suchten, wie im Fieber suchten sie. Doch fündig wurden sie nicht. Ein Loch blieb im Meer, nichts zu machen. Ein Loch blieb im Meer. Und dann, im Traum, erhob der kleine Ritter seine Stimme und sang voller Wehmut: Wie blau ist das Meer, wie blau ist das Meer, wie blau ist das Meer. Woher kannte er dieses Lied? Die Mutter war überrascht. Wie schön er doch sang, melodiös und kräftig. War es ein Lied des Abschieds, ein Lied des Schmerzes, ein Lied der Sehnsucht, ein Lied im Fiebertraum? Sie seufzte. Wenn er doch gesund werden würde, ihr kleiner Ritter. Und da war er wieder, der Gedanke an die Bläue des Meeres. Aus der Weite strömte er ein in den Geist der Frau. Würde sie bald gehen müssen oder der Sohn? Wie lange währte die Zeit der Mutter? Wie lange währte die Zeit des kleinen Ritters? Die Frau war unruhig und rastlos. Sie suchte einen Ort, wo sie zur Ruhe kommen, dem blauen Gedanken nachhängen konnte. Ein Meer von Zeit wollte sie haben dafür. So suchte sie nach einem neuen Domizil für sich und ihre Welt des Fragens nach der Bläue des Meeres. Am Sonnabend fuhr sie los und brauchte lang, eine Ewigkeit lang. Sie lauschte im Auto einer CD. Da war sie, die Stelle. Wie blau ist das Meer? Sie hatte das Lied gefunden. Sie blickte zur Straßenseite. Wie blau ist das Meer? Wie blau ist das Meer? Wie blau ist das Meer? Ertönte es aus dem CD-Player. Das musste es sein, das Haus, das sie suchte. Sie chauffierte weiter, bog nach rechts ein. Die Frau summte zur Melodie des sehnsüchtigen Gesangs. Wie blau ist das Meer? In diesem Moment krachte es. Der Laster fuhr in sie hinein. Ein kurzer, heftiger Schmerz folgte. Das Auto der Frau kam zum Stillstand. Die Musik dröhnte. Sie blieb nicht stehen, sondern wiederholte kapriziös: Wie blau ist das Meer? Die Stimme hatte einen metallischen Klang. Aus dem Hirn der Frau schlängelte sich etwas, der blaue Gedanke. Wie ein Drachen schlängelte er sich in des Himmels Bläue, und dann hörte sie Glocken. Es war 3 Uhr, Sonnabend. Die Glocken läuteten, ja, sie jubilierten. Ihre Augen drehten sich nach innen, da sah sie das Meer. Es ist azurblau, das Meer. Der Himmel spiegelt sich darin. Die Frau bebte vor Glück. Sie war angekommen am Meer, das sie immer gesucht hatte. Sie erkannte die Schattierung der Wellen, ihre aufbäumende Gischt, das Dunkel des Untergrundes. Und plötzlich vernahm sie die Stimme ihres Sohnes. »Mama?« Sie öffnete ihre Augen zu einem Spalt. Da blickte sie in seine Augen. Blaugrün schimmerten sie. Tränen rannen über seine Wangen. »Mama?« Musik ertönte. Fanfaren erklangen. Ein Zeichen ward gegeben. Der kleine Ritter stieg auf einen Turm und schmetterte aus voller Kehle mit zitternden Lippen. »So blau ist das Meer. So blau ist das Meer. So blau ist das Meer.« Dann begab er sich zu ihr. In seinen Händen trug er das fehlende Puzzlestück, das letzte Teilchen ihres Lebens. Er reichte es ihr mit leiser Stimme. »Hier, Mama, hier ist, was wir gesucht haben.« Dankend nahm die Mutter das Teilchen. »Mach es gut, mein geliebter Sohn, ich werde dich beschützen.« Eine Umarmung. Und dann schwamm sie los ins Meer voller Glückseligkeit. Es ist azurblau, das Meer. der Himmel spiegelt sich in ihm. Der kleine Ritter aber gesundete und wuchs heran. Er entwickelte sich zu einem Menschen voller Sehnsucht nach dem blauen Gedanken. Wie seine Mutter suchte er sein Leben lang nach ihm und wurde nie müde zu fragen, wie blau ist das Meer. Dankeschön.
Vielen Dank, Franka Fries, mit Wie blau ist das Meer. Damit sind wir jetzt fast am Ende. Jetzt käme Margot Navarra mit Erotik. Und ich übergebe einfach mal in die nächste. Du nimmst einfach den Rest mit von jetzt und liest einfach weiter. Und alle bleiben sitzen und lassen sich einnehmen von der Erotik und nehmen das mit nach Hause. Und allen, die gelesen haben, sage ich vielen Dank. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich wünsche einen guten Nachhauseweg. Der BVJA ist auch nächstes Jahr wieder hier, denke ich, mit wahrscheinlich einer Lesebühne. Tobias nickt. Er sagt noch ein paar Sätze dazu und dann geht's los.
Genau, das war quasi unsere Abschlussveranstaltung dieser kleinen Reihe Treff junge Autoren, die wir jeden Tag auf dieser Buchmesse zur gleichen Zeit veranstaltet haben. Da waren Gespräche dabei, da waren Podiumsdiskussionen dabei und zum Ende jetzt die Möglichkeit, ein paar Lesungen zu hören. Dafür danke ich nochmal ganz herzlich. Der Anlass ist das 30-jährige Jubiläum unseres Vereins und natürlich sind wir auch nächsten Jahr wieder auf der Leipziger Buchmesse dabei und wer nicht so lange warten kann, auch in Frankfurt besteht die Möglichkeit, in einem halben Jahr auf der Frankfurter Buchmesse. Ja, herzlichen Dank. Hallo, hören mich alle? Noch nicht? Okay. Mein Name ist Margot Navarra, ich schreibe Erotik und wie ich sehe, haben sich die meisten unter 18-Jährigen verkrümelt. Das ist natürlich sehr nett. Ich schreibe aus einem Spezialgebiet, das sich BDSM nennt. Nachdem ich gestern mehrfach gefragt wurde, was denn das bedeutet, möchte ich Sie da ganz kurz dran einweisen. Das B steht für Bondage, das DS für Dominance and Submission, das bedeutet Dominanz und Unterwerfung, das SM natürlich für Sadismus und Masochismus. Jedes meiner Bücher enthält einen Warnhinweis und den möchte ich Ihnen auch hier vorlesen, damit Sie wissen, auf was auf Sie zukommt. Meine Bücher sind Fantasien, keine Tatsachenberichte. Sie sind für Leser ab 18 geeignet. Alle im Buch vorkommenden Personen sind erwachsen und frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Automechanikern sind durchaus beabsichtigt, wenngleich diese der Autorin leider nicht persönlich bekannt sind. Bitte denken Sie bei allen Spielen immer an den Grundsatz nicht nur des BDSM, safe, sane and consensual, auf Deutsch sicher, mit klarem Verstand und in gegenseitigem Einvernehmen. Das ist mir besonders wichtig. Vergessen Sie auch nicht ein Safe Word und natürlich gilt safer Sex nur mit Kondom. Die Nachahmung aller erwähnten Praktiken sollte mit äußerster Vorsicht geschehen. Die Autorin übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen jedweder Art, die aus der Verwendung hier vorgeschlagener Werkzeuge entstehen. Der Aufenthalt in einer Autowerkstatt sollte nur unter Aufsicht eines kompetenten und womöglich dominanten Automechanikers geschehen, dessen Oberkörper vorzugsweise nackt sein sollte und der tief sitzende, gut bestückte Jeans und lederne Boots trägt. Wenn er dann noch mit seinem Werkzeug umgehen kann, steht einer perfekten Session nichts mehr im Weg. Dieses Buch, Hot and Dirty, handelt von Christine, einer Psychologiestudentin, die dringend ein Auto braucht.
Allerdings hat sie nur wenig Geld, da sie sich ihren Unterhalt nur über Kellnern verdienen kann. Bei einem Autohändler fällt ihr ein sehr schönes rotes Auto ins Auge, das aber ihre Mittel komplett übersteigt. Sie beschließt also, ihre psychologischen Kenntnisse zu nutzen und glaubt sich natürlich gegenüber einem einfachen Automechaniker im Vorteil. Jetzt war der Zeitpunkt gekommen, ihre weiblichen Reize spielen zu lassen. Sie könnte ihn betören, ihn so weit rumkriegen, dass die Hormone die Regie übernahmen. Bei jemandem, dessen Hirn in der Hose steckte, würde sie das schon hinbekommen. Stufe 1. Sie beugte sich vor und streckte zugleich ihre Brust heraus. Sie hoffte, dass ihr T-Shirt genug aufklaffte, um ihm einen Einblick in ihr Dekolleté zu erlauben. Dabei warf sie die Haare so über die Schulter, dass die längsten blonden Locken in den Ausschnitt fielen. Darko, ich bin doch nett und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie so viel drauf...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.